Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, der als Experte für Kommunikation und Verhandlungsführung gilt. Er ist Buchautor und hat ein Konzept zu Verhandlungen entwickelt. Er hat weltweit Unternehmen und Führungskräfte dabei unterstützt, in schwierigen Gesprächen und Verhandlungen erfolgreich zu sein. Er hat beim FBI und der Polizei gelernt. Diese spezielle Schulung hat ihm einzigartige Einblicke in die Kunst der Verhandlungsführung in hochkomplexen und extremen Situationen gegeben. Mit ihm möchte ich heute über die Kunst der Verhandlungsführung sprechen, welche Rolle Kommunikation in Krisensituationen spielt und wie man auch in angespannten Gesprächen konstruktive Lösungen finden kann. Ich bin gespannt auf seine Einblicke und freue mich auf ein aufschlussreiches Gespräch. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Matthias Schranner. Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dich und deine Community für dieses Thema so interessierst, weil es tatsächlich immer wichtiger wird.
Und wie wichtig es wird, werden wir gleich ein bisschen rausarbeiten und wie wichtig es vor allen Dingen auch schon ist. Und zwar, ich habe gelesen, dass du nicht nur Wirtschafts- und die Unternehmenswelt als Verhandlungsexperte bekannt bist, sondern auch eine außergewöhnliche Ausbildung beim FBI und der Polizei durchlaufen hast. Das hat dir doch sicherlich einzigartige Einblicke in die Welt der Verhandlungen gegeben, vor allen Dingen auch in Krisensituationen. Kannst du uns zu Beginn vielleicht mal ein Praxisbeispiel nennen, wo das zum Tragen gekommen ist? Weil das sind so Sachen, die kennen wir eigentlich alle nur aus dem Fernsehen immer. Ja,
ja, es ist in der Realität natürlich ganz anders. Weil wenn man sich als so Fernsehzuschauer einen Kriminellen vorstellt, dann denkt man immer so, das sind die so die Knallharten, alles durchdacht, top vorbereitet. Und in der Wirklichkeit ist es ja meist Menschen, die komplett überfordert sind, die in eine Situation gekommen sind, die sie so nicht geplant haben. Und dann aus einer Überreaktion heraus zu einer Waffe greifen, eine Geisel nehmen und dann eher schon hilflos in der Situation sind, aber nicht mehr wissen, wie sie rauskommen. Und der große Unterschied von normalen Verhandlungen, so wie die Leute es im Business zum Beispiel führen, ist, dass die Leute normalerweise verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und wenn sie nicht zum Ergebnis kommen, dann kommt diese kritische Situation, also die sogenannte Sackgasse. Bei der Polizei ist anders. Immer wenn du kommst, ist die Sackgasse schon da. Und dann kommst du an und dann ist vielleicht ein Mensch mit der Pistole, mit dem Messer, der bedrohte Geisel und sagt, wenn du das nicht machst, dann stirbt die Geisel. Das heißt, ich habe gelernt, in dieser Sackgasse, also in dieser totalen Eskalation zu verhandeln.
Okay, klingt spannend. Gibt es ein prominentes Beispiel, wo du mit dabei warst, was jeder kennt, oder darfst du darüber gar nicht sprechen?
Ich darf tatsächlich fast nie drüber sprechen. Bei der Polizei ist alles natürlich top secret, da habe ich eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe. Es ist ein Fall bekannt geworden, der in Deutschland sehr bekannt ist, Lützerath, die zwei Aktivisten, die sich da im Tunnel verschanzt hatten, die beiden habe ich rausverhandelt. Ansonsten, ich bin jetzt gerade, ich komme gerade aus dem Libanon, war für die Vereinten Nationen in Beirut, um dort zu verhandeln, aber wie genau, mit wem, alles top secret.
Ja, okay, verstehen wir. Lass uns zum in Anführungsstrichen normalen Leben, zu einer normalen Situation zurückkommen. Was ist überhaupt eine Verhandlung und wie oft kommt das in unserem Leben tatsächlich vor? Und die Frage zielt vor allen Dingen darauf hin, wie unterbewusst verhandeln wir denn jeden Tag? Ja. Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich hätte gern dein Armbändchen, hätte ich gern.
Das ist von einem Freund, der mir das geschenkt hat, vor 4 Jahren in Griechenland.
Okay.
Hat 2 Euro gekostet. Und
schon sind wir mittendrin. So. Die Verhandlung beginnt dann, wenn jemand eine Forderung stellt. Also wenn ich sage, ich helfe gerne dein Armbändchen, dann beginnt die Verhandlung, weil du es vielleicht nicht gleich hergeben möchtest. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt weiter? Das erste Element der Verhandlung ist immer der Konflikt. Also ich baue einen Konflikt auf, ich möchte dein Armbändchen oder ich will Grönland kaufen. Ne? Oder ich möchte den Gazastreifen zur Riviera machen. Also ich komme in einer hohen Forderung und es braucht aber auch noch eine gewisse Abhängigkeit. Also es braucht eine Möglichkeit, dass wir beide tatsächlich jetzt irgendwie in Verbindung sind und nicht einfach weg können. Und die 2 Elemente führen zur Verhandlung. Konflikt plus gewisse Abhängigkeit.
Okay, das heißt, und was macht dann die gute Verhandlung aus? Also der Konflikt ist da, haben wir verstanden. Du möchtest was, was ich erstmal nicht hergeben möchte. Und was unterscheidet dann auch eine erfolgreiche Verhandlung von einer weniger erfolgreichen Verhandlung?
Also eine Verhandlung ist dazu da, einen Konflikt zu lösen. Das heißt, es gibt eine Situation, die ich vielleicht hervorgerufen habe, indem ich sage, ich möchte etwas haben. Es gibt jetzt einen Konflikt, den wir lösen müssen. Das Ziel der Verhandlung ist nicht, dich zu überzeugen, dass du es hergeben sollst. Und das ist das große Missverständnis. In der Verhandlung geht es darum, den Konflikt zu lösen. Ich kann einen Geiselnehmer nicht überzeugen. Es geht nicht. Ich kann den Trump nicht überzeugen oder den Putin oder wie sie alle heißen. Das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, ein Konflikt, der da ist, das zu lösen. Und die größte Gefahr dabei ist, dass ich glaube, dass ich recht habe. Also sobald ich glaube, dass ich recht habe, möchte ich dir sagen, dass du im Unrecht bist. Also ich möchte dich überzeugen, dass du meine richtige Meinung annehmen musst. Und dann scheitert es.
Total spannend. Erste Erkenntnis ist für mich, es ist ein Konflikt da. Und das ist deswegen eine Erkenntnis, weil ich ging bis zu meinem jetzigen Leben nicht davon aus, dass erstmal Konflikt da sein muss, um eine Verhandlung zu führen. Für mich ist Konflikt was Negatives. Ich habe sehr viele Verhandlungen in meinem Leben geführt, wahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich, aber ich habe sie geführt, aber ich hatte gar nicht den Eindruck, dass das ein Konflikt ist.
Und genau das ist das Problem, dass die meisten den Startpunkt der Verhandlung nicht sehen. Und immer noch glauben sie, wären in einem Gespräch, in einer Diskussion, aber eigentlich sind sie schon in einer Verhandlung. Das heißt, du gibst Informationen, die du eigentlich taktisch nutzen solltest. Du versuchst, irgendwie eine Lösung anzubieten, die viel zu früh kommt. Das heißt, du begibst dich dadurch in eine immer schlechtere Verhandlungsposition. Und die wichtigste Frage ist tatsächlich, wann beginnt die Verhandlung? Also wenn meine Tochter sagt, ich hätte gerne das neue iPhone 16, beginnt die Verhandlung. Und dann muss ich umswitchen von Daddy auf Verhandlungsführer, weil jetzt geht es, diesen Konflikt zu lösen.
Das bedeutet, du sitzt oder bist sehr häufig auch mit Führungskräften zusammen, die diese Verhandlung führen wollen. Wie viele Führungskräfte, mit denen du zusammensetzt, wissen, dass es ein Konflikt ist?
Die merken es zu spät.
Okay.
Die merken es zu spät.
Das beruhigt mich ein bisschen, um ehrlich zu sagen.
Die meisten merken es zu spät, weil die meisten davon ausgehen, dass es, wo es eskaliert, irgendwie eine vernünftige Lösung gibt.
Verstehe.
Also kann man sagen gutgläubig, kann man auch sagen naiv.
Und das ist ein ganz spannender Punkt, deswegen bleibe ich da ein bisschen drauf. Gibt es denn auch Verhandlungspartner, die du kennenlernen durftest, die mit den Voraussetzungen gekommen sind, okay, wir haben hier einen Konflikt. Auch wenn es vielleicht nach außen noch gar kein Konflikt war, weil man das irgendwie gar nicht so als konfliktreich erachtet hat.
Ja, natürlich, genau. Also es gibt natürlich Leute, die den Konflikt spüren oder merken, da kommt was auf mich zu. Die meisten glauben, das löst sich irgendwie. Und natürlich löst es sich nicht. Und dann wird zu spät mit der eigentlichen Verhandlung begonnen. Was bedeutet, dass ich bestimmte Optionen schon nicht mehr habe, weil es einfach schon viel zu spät ist, um eine andere Lösung herbeizuführen.
Führt mich zu der nächsten Frage. Verhandlungen sind ja oft von Emotionen und von psychologischen Faktoren geprägt. Und wie wichtig ist es in dem Zusammenhang, die psychologischen Aspekte einer Verhandlung tatsächlich zu verstehen? Und wie kann man sich als Verhandler darauf vorbereiten?
Das ist die Gefahr, die große Gefahr. Es gibt ja viele Leute, die leben in dem Glauben, ich muss mich so in die Schuhe des anderen hineinversetzen. Ich muss seine Position verstehen, Motive. Ist eine große Gefahr, weil ich dadurch natürlich auch sehr schnell in die Welt des anderen einsteige und sie übernehme. Und die große Gefahr dabei ist, dass ich mit mir selbst verhandle. Also ich überlege, was könnte der wollen, wie weit könnte ich gehen? Ich glaube, das geht gar nicht. Also ich verhandle mit mir selbst und mache mir viel zu viele Gedanken. Und das eigentliche Problem dabei ist, dass ich so lange mit mir selbst verhandle, dass ich zu einem Ergebnis komme, ich muss gar nicht mehr verhandeln. Und dann wird der Konflikt, der da ist, also gerade mit Lebenspartnern, mit Kindern, mit Leuten, die mir wichtig sind, werden wichtige Konflikte nicht angesprochen.
Wie oft ist denn die Situation, dass man in eine Verhandlung geht und immer das Gefühl hat, dass es danach einen Sieger und einen Verlierer geben muss? Das ist irgendwie so die Natur einer Verhandlung. Zumindest hat man den Eindruck, dass das so ist. Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es gar nicht um Siegen und Verlieren, sondern es geht um einen Kompromiss auch?
Das ist auch ein gefährliches Wort, weil Kompromiss in der Verhandlungssprache ist es eine sogenannte eindimensionale Verhandlung. Also du willst 10, ich will 0, wir einigen uns bei 5. Das wäre die eindimensionale Verhandlung. Die Frage ist immer, also wenn ich gewinne, Also gewinnen heißt, wenn ich mein Ziel erreiche, dann kannst du auch gern dein Ziel erreichen. Jedoch möchte ich natürlich schon versuchen, dass ich mein Ziel erreiche. Und du musst nicht unbedingt verlieren, du musst aber das Gefühl haben, dass du das Optimale für dich rausgeholt hast. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man am Anfang eine sehr hohe Forderung stellt, eine unerfüllbare, von der dann nachher mit gespielten Schmerzen wieder abrücke, dann hast du das Gefühl, dass du doch noch mit einem blauen Auge rausgekommen bist. Und die Frage, die du stellst, ist sehr gut, weil es darauf zielt, dass du nicht realistisch gewinnen musst, aber du musst das Gefühl haben, dass du gewonnen hast. Und das kann ich dir schon natürlich geben.
Verstanden. Stichwort Emotionen. Wie oft bist du schon in Verhandlungssituationen gewesen, wo du sagtest, die Emotion ist zu groß, die müssen wir versuchen, ein bisschen rauszubekommen. Keine Ahnung, mir würde dann einfallen als Laie, lass uns morgen weitersprechen oder irgendwie so eine vertrackte Situation, die von den Emotionen gekommen ist. Weil ich glaube, eine Emotion steht fast immer einer guten Lösung im Weg. Ist das eine Beobachtung, die du teilst?
Also ich selbst werde nie emotional in Verhandlungen. Nie. Ja, 0,0. Das Gegenüber ist fast immer emotional und macht dadurch natürlich auch dramatische Verhandlungsfehler. Und es gibt hier die zwei Überreaktionen, Angriff und Flucht. Also der Angriffstyp, der dann viel zu viel redet, der auf Rechthaberei dann besteht, der Drohungen ausspricht, der negative Konsequenzen ins Spiel bringt. Oder der Fluchttyp, der viel zu schnell nachgibt, der viel zu schnell Lösungen anbietet. Oder der, wie du sagst, den Kompromiss anbietet. Und durch diese zwei Überreaktionen kommt das eigentlich gute Ergebnis eben nicht zustande.
Es ist ein extrem komplexes und spannendes Thema, weil ich habe jetzt schon in der Kürze unseres Gesprächs gelernt, okay, ich habe jeden Tag Verhandlungen und ich mache mir schon Gedanken darüber, was habe ich denn bis jetzt so richtig falsch gemacht in Verhandlungen. Hat mir also bis hierhin schon mal extrem viel gebracht und weitergeholfen. Und kannst du aus der Praxis uns mal ein Beispiel nennen, wo eine Verhandlung, die schwierig war, nach deinen Prinzipien erfolgreich geführt wurde oder vielleicht sogar umgelenkt wurde in die richtige oder vermutlich richtige Richtung? Kannst du uns mal ein Beispiel nennen, was allgemeingültig ist?
Allgemeingültig meinst du eher privat, eher Job, eher Politik? Was wird die Leute interessieren?
Irgendwo, wo du am Ende einer Verhandlung, die du entweder beobachtest oder begleitet hast, sagst, okay, das lief jetzt aber wirklich gut, weil ich den einen oder anderen auch so ein bisschen lenken, einfangen, leiten konnte und der hatte sich dann tatsächlich auf die wirklich sinnvollen Methoden einer Verhandlungsführung konzentriert.
Also die haben jetzt einen sehr großen Erfolg bei einer Verhandlung erzielt, nämlich für einen großen Konzern mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Das ist eine Verhandlung, die nach unseren Prinzipien erfolgt ist, nämlich sehr respektvoll, sehr stark strukturiert, also mit klaren Rollen, dass eben Entscheidungsträger nicht am Verhandlungstisch sitzen, dass es kleine Teams gibt, dass es keine Informationen an die Öffentlichkeit gibt, dass man sich einsperrt, dass es strukturiert ist, dass man mit diesen FBI-Prinzipien verhandelt, also ganz klare Teams, ganz klare Verantwortungen, dass man hohe Forderungen stellt und dass man dann dieses Gefühl entwickelt, wann es auch wieder gut ist. Weil wenn ich hohe Forderungen stelle, sagen wir dir gegenüber, ich stelle eine hohe Forderung, ich merke, du bekommst Angst und gibst mir mehr, als ich erwartet habe, dann wäre ja richtig zu sagen, okay, Ziel erreicht, Haken dran. Aber was bei vielen Leuten passiert, die kommen in so einen Rausch. Die denken sich, so, jetzt habe ich dich an der Angel und fordern noch mehr. Und dann wird es gefährlich. Weil dann wirst du emotional und ich auch. Und das ist die große Gefahr natürlich, dass wir dann überdrehen. Und nach unseren Prinzipien ist es einfach so, wenn das Ziel erreicht ist, dann passt es auch. Dann habe ich einen Haken dran, Ziel erreicht und dann ist auch wieder gut. Und wir müssen unsere Kunden einmal oft unterstützen, in den Konflikt zu gehen. Also mach mal und dann auch wieder bremsen. So, okay, wir haben es erreicht, also alles gut. Und weil die große Gefahr tatsächlich ist, dass die dann überdrehen und dadurch wieder alles kaputt machen.
Wie oft sitzt du vorm Fernseher oder vor Radionachrichten oder vor irgendwelchen Situationen, die dir bekannt werden, wo du sagst, oh, das wird in die Hose gehen. Wäre eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt mit am Tisch sitzen würde oder wenn die sich mal kurz schlau machen könnten, wie man es vielleicht ein bisschen besser angeht. Hast du das oft?
Ja, natürlich, klar. Also ich vergleiche es mir vielleicht mit einem Handwerker, der vielleicht sieht, dass Tische nicht sauber gearbeitet sind. So ist bei mir halt auch. Und Handwerk ist ja auch eine Kunst. Und ich sehe oft, dass einfach wirklich handwerkliche Fehler gemacht werden. Also dass Entscheidungsträger zum Beispiel sich viel zu schnell festlegen, dass die Kooperationsbereitschaft in der Öffentlichkeit nicht gezeigt wird. Dass man über viel zu viele Kleinigkeiten spricht, als über das große Bild zum Beispiel. Also es gibt viele so, ja, einfach Fehler. Was natürlich schön ist, wenn wir Verhandlungen begleiten, die in der Öffentlichkeit sind und dann das passiert, was wir in der Vorbereitung schon uns ausgedacht hatten. Das freut mich natürlich auch, wenn ich die Sätze, die ich vorgegeben habe, ich dann auch im Fernsehen wieder sehe.
Leute, ein toller Erfolg dann. Ne? Und insbesondere, wenn die Verhandlung dann erfolgreich war und positive Headlines kommen. Ja. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo Verhandlungen ja nicht so wie vor 10, 15, 20 Jahren immer an einem Tisch sitzend, sich in die Augen schauend, auch so ein bisschen spüren, was ist mit dem Verhandlungspartner. Jetzt finden Verhandlungen auch sehr, sehr häufig in den Online statt, über irgendwelches Zoom oder wie auch immer, gearteten Videocalls. Verändert das eine Verhandlung?
Nein. Es gibt bestimmte Phasen in der Verhandlung. Es gibt ja die Phasen in der Vorbereitung, da braucht man keine On-Site-Meetings. Dann gibt's den Einstieg zum Beispiel, muss man auch nicht persönlich machen. Was man persönlich machen muss, ist die entscheidende Sekunde der Verhandlung. Da ist schon sehr viel besser, wenn man dann zusammensitzt. Aber das ganze andere, also sehr viele, die meisten Elemente sind ja tatsächlich zum Informationsabgleich. Also welches Volumen, welche rechtlichen Gegebenheiten, welche Preise sind wir bereit zu zahlen. Also das kann man ja alles wirklich online machen. Die entscheidende Sekunde, also dir in die Augen zu schauen und zu sagen, machen wir es oder machen wir es nicht, das ist schon viel besser natürlich, wenn man am Tisch sitzt.
Okay, dann ist für mich natürlich die Frage, woher weiß ich, wann diese entscheidende Sekunde ist?
Indem ich sie plane.
Okay, jetzt wird es natürlich strukturiert. Das heißt, es wird eine Verhandlung tatsächlich so strukturiert, dass es auf die entscheidende Sekunde rausläuft.
Wir begleiten jetzt eine Verhandlung und ich weiß, am 20. April um 18 Uhr wird die Verhandlung eskalieren. So. Das heißt, es muss ich gucken, wer darf an dem Tag um die Uhrzeit am Tisch sitzen und wer darf nicht am Tisch sitzen. Wer wird am nächsten Tag dann in der Presse sein und das Ganze verkünden? Ich muss tatsächlich den gesamten Prozess so designen. Es ist einfach ein Prozess, es ist ja keine Zauberei. Und dann kann man tatsächlich überlegen und auch ja designen, wann die Hütte brennt. Und dann ist gut natürlich, wenn die Feuerwehr dann dasteht.
Ist gut, wenn die Feuerwehr dasteht. Jetzt gibt es Verhandlungen, die wahrscheinlich unter einem riesigen Druck stehen. Auch unter einem riesigen Zeitdruck. Ich denke da an die Nachtsitzungen bei irgendwelchen Koalitionsgesprächen. Du wirst wissen, was ich meine. Wie wichtig ist es, dass man bei Verhandlungen, die Druck, großen Zeitdruck haben, eine Struktur mitbringt in so eine Verhandlung? Weil ich habe gerade gelernt, es ist total wichtig, das vorzuplanen. Vorplanen bedeutet vorbereiten. Wie reagiert man dann auf Dinge, die, sagen wir mal, plötzlich dazukommen? Und das gibt es ja wahrscheinlich schon. Neue Aspekte einer Verhandlung. Ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Also Druck, Zeitdruck ist die Frage, wie beeinflusst das eine Verhandlung?
Ich würde es gerne zwei teilen. Das eine ist Zeitdruck gut? Ja, ist es. Wir bauen eine Verhandlung immer auf, dass wir selbst immer unter Zeitdruck sind. Weil wenn du selbst unter Zeitdruck bist, dann kannst du auch glaubhaft vermitteln, dass die gegnerische Seite auch mit dir arbeiten muss. Wenn du kein Momentum hast, also dieses Element, dass man sagt, man könnte ja auch vertagen, dann kommst du nicht zum Ergebnis. Also wir bauen immer Zeitdruck auf. Also uns selbst unter Zeitdruck zu setzen. Das Zweite, was du ansprichst, sind diese Nachtsitzungen. Das sind Quatsch. Also das ist Show. Das ist, um den eigenen Leuten zu zeigen, wie hart man da gekämpft hat. Aber ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Ich habe nicht eine Verhandlung gesehen, dass das, was um 5 Uhr rausgekommen ist, nicht auch schon um 22 Uhr am Vorabend hätte beschlossen werden können.
Okay, das ist interessant, weil ich glaube, es ist der Eindruck, den du hast und den du schilderst, der ist tatsächlich auch mit dem übereinstimmend, den Außenstehende haben. Da wird dann so ein bisschen suggeriert, wir haben hart und lange vor allen Dingen und es gab Wasser und Brot und das trotzdem haben wir es dann geschafft und wir haben uns gemeinsam
plagt. Kindergarten. Also ist eigentlich aus meiner Sicht überholt und sollte nicht mehr gemacht werden.
Da haben wir schon natürlich viel über Verhandlungen gehört. Jetzt, wenn du mir erlaubst, komme ich nochmal auf deine persönliche Ebene zurück. Du hast eben selbst ein Beispiel aus der Familie gebracht. gehst du mit diesem ganzen Wissen und der ganzen Erfahrung, die du über Verhandlungen erworben hast, gehst du damit auch in persönliche, private Verhandlungen hinein?
Ja, natürlich. Ich kann auch nicht mehr anders. Also ich bin halt auch natürlich geprägt durch meinen Beruf, den ich da habe. Und es gibt einfach ein paar Elemente, die ich einfach immer mache. Also diese schnelle Festlegung einfach zu vermeiden. Also wenn eben die Tochter sagt, ich möchte das neue iPhone, dass ich nicht gleich sage nein. Und auch nicht gleich sage ja. Und auch nicht anfangen, mit dir blöd zu streiten und du hast doch ein iPhone oder so. Sondern dass ich mir tatsächlich erstmal anhöre. Also einfach sage, okay, du kommst mit einer Forderung und lass uns reden. Also diese schnelle Dagegengehen, das mache ich zum Beispiel auch im Privatleben nie. Und was ich auch gelernt habe, einfach im Privatleben, ist einfach diese totale Emotionslosigkeit dabei. Und das heißt jetzt nicht, dass ich eiskalt bin oder irgendwie.
Den Eindruck habe ich auch nicht, weil du da halt das.
Nee, aber ich lasse die Emotionen einfach nicht zu, sondern das ist einfach ein Prozess und ich sehe es wie ein Brettspiel. Und wenn meine Tochter Steinchen auf das Brett legt, dann überlege ich mir, wo legt mein Steinchen hin? Und so sehe ich eine Verhandlung. Ich sehe eine Verhandlung von oben und dann ist aus meiner Sicht auch relativ einfach.
Total spannend, dass das die Frage, die ich mir stelle, ist, dein Verhandlungspartner im privaten Bereich kennt ja dann deine, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, mit denen du vorgehst. Hat es Auswirkungen auf den Erfolg der Verhandlung aus deiner Sicht? Oder also quasi diesen Vorsprung des Wissens, wie geht der Verhandlungspartner die Verhandlung an? Das ist ja schon sehr wertvoll. Also ich werde ab sofort, wenn ich Verhandlungen führe, vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Und deine Familie weiß das ja sowieso. Also die kennen dich ja wahrscheinlich sehr, sehr gut. Hat das Auswirkungen auf das Ergebnis der Verhandlung?
Also was ich nicht mehr glaube, dass ich einen Vorsprung habe in der Verhandlung. Sondern, also meine Kinder, ich habe 4 Kinder, die sind alle schon erwachsen. Und die kennen mich natürlich, die wissen natürlich, wie man mit mir umgehen muss. Die wissen natürlich, wie man eine Forderung stellen muss. Positiver Einstieg, toller Papa, toll gemacht. Also die wissen schon, wie es geht. Es ist so einfach, dass Verhandlungen ja nie scheitern, weil eine Forderung zu hoch ist. Sondern Verhandlungen scheitern, wenn respektlos kommuniziert wird. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man so viel besser verhandeln. Weil die meisten Leute haben ja Angst davon, dass sie eine zu hohe Forderung stellen und dadurch die Verhandlung scheitert. Also gerade so Gehaltsverhandlungen zum Beispiel, die sagen, ja, aber wenn ich jetzt 10% fordere, dann kündigt der und so. Also das ist totaler Quatsch. Es wird dann schwierig, wenn es emotional wird und wenn man diese Struktur verlässt. Ja, und wenn es respektlos eben wird. Und deshalb der wichtigste Grundsatz, und das ist etwas, was viele Leute nicht glauben, gerade bei der Polizei wird sehr respektvoll fahren. Weil es die einzige Möglichkeit ist, mit jemandem, der in diesem totalen Grenzbereich ist, mit dem noch irgendwie zurechtzukommen. Weil wenn man den bedroht oder beschimpft oder niedermacht, dann spricht der nicht mit mir. Also es ist sehr positiv, sehr freundlich einfach, die ganze Gesprächsführung. Und das habe ich mir natürlich auch ich war 17 Jahre Polizei. Also wenn ich es da nicht gelernt hätte, waren dann ja.
Also ich kann zumindest bestätigen, dass ich unser Gespräch als sehr freundlich und sehr respektvoll empfinde. Vielen Dank, dass du das so machst. Zum Abschluss noch eine Frage, die jetzt wichtig für mich ist, weil ich spreche mit relativ vielen Leuten und der Optimismus ist ein bisschen verloren gegangen. Gibt es aus deiner Sicht, auch vielleicht in Bezug auf Verhandlungen, die im Moment auf der Welt stattfinden, irgendetwas, was du uns mitgeben kannst, was dich auch, entweder weil du nah dran bist oder weil du es aus der Ferne beobachtest, optimistisch stimmt? In den vielen Situationen, wo im Moment eigentlich sehr erfolgreiche Verhandlungen notwendig wären. Gibt es da was, wo du sagst, liebe Hörer, ich kann euch sagen, hier gibt es was echt Optimistisches und das ist das?
Ich finde es zurzeit sehr optimistisch, weil unheimlich viel Dynamik wieder passiert. Also die Jahre so Joe Biden, fand ich, waren sehr verloren, weil 4 Jahre lang einfach keine Dynamik war. Jetzt mit Trump, bitte, ich bin kein Trump-Fan und ich mag den auch nicht und er macht viele Fehler. Aber was er schon erzeugt hat, ist eine gewisse Dynamik. Und wenn man jetzt zum Beispiel Ukraine anschaut, bei allen Negativen, aber was dazu geführt hat, dass Europa aufwacht, sich wieder auf eigene Werte besinnt, auch wieder aufrüstet, was ja ganz schlimm da verpönt war, dass man zum Beispiel jetzt auch, ich komme gerade eben aus dem Libanon, dass man auch im Middle East wieder neue Möglichkeiten sieht, durch diese Dynamik, dass wieder einfach wieder mehr möglich ist auch wieder. Was ich einfach sehr gut finde, ist, dass durch diese ganzen Jahre, wo wenig passiert ist, Und man hat ja immer gedacht, es waren gute Jahre. Also gerade in Deutschland mit Merkel haben wir gedacht, Mensch, super, da passiert nichts, das ist alles so schön geordnet und so konfliktfrei. Aber natürlich merkt man jetzt, dass durch das Vermeiden der großen Konflikte die Konflikte jetzt erst richtig dann einschlagen. Und ich bin großer Fan davon, jetzt die Verhandlungen anzugehen. Ich bin sehr optimistisch gerade, aber man muss natürlich jetzt auch die Verhandlungen akzeptieren. Und was mich schon ärgert, ist einfach dieses ständige Schimpfen gegen Trump. Also was soll das? Der ist da, der ist gewählt. Es muss man mit ihm umgehen. Und es muss man auch akzeptieren, dass Trump halt keiner ist, der Win-Win orientierter einsteigt, sondern das ist ein Machtmensch, das ist ein Machtspieler, der spielt die Karten. Und dann muss man halt auch eigene Trümpfe sammeln. Und wenn man jetzt zum Trump sagen würde, wir machen jetzt eine Freihandelsnation mit Kanada und mit Mexiko, stell dir mal vor, Europa, EU, 53 Millionen Menschen mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Mexikanern und Kanadiern würden eine Freihandelszone gründen und sagen, wir kaufen keine amerikanischen Produkte mehr, dann würde Trump ganz schön einschwenken. Und das muss man sich halt auch wieder trauen. Das muss man auch einen Machtmenschen wie Trump halt auch mit Machtmitteln gegenübertreten. Und ich habe schon das Gefühl, dass so eine Lust auch wieder entsteht. Ja, so dieses, das haben wir genug gejammert, das guckt man doch mal, wie er hier am längeren Hebel sitzt. Und ich bin mir sicher, dass dadurch auch wieder eine gewisse Dynamik entsteht. Und was ich sehr positiv finde, ist eben, dass Europa sich wieder mehr zusammenfindet, dass im Middle East plötzlich wieder Türen aufgehen, die noch vor einem halben Jahr noch geschlossen waren. Und dass man tatsächlich jetzt, ja, dieses, viele Leute sind so verloren, weil halt so die alten Muster nicht mehr funktionieren. So Diplomatie funktioniert einfach nicht mehr. Aber es ist auch ein großer Vorteil, weil jetzt kann man wieder richtig Gas geben und mit neuen Verhandlungsstrategien dann bessere Ergebnisse erzielen. Und ich bin großer Fan von Trump, weil er unser bester Mitarbeiter ist. Und viele Krisen, die er herbeiführt, wir richtig viel Arbeit haben. Ne?
Okay, das ist, glaube ich, der Optimismus, der in der letzten Antwort steckt, ist groß. Vielleicht nicht der sympathischste Anlass, der dazu geführt hat, optimistisch zu sein. Aber eine Dynamik, die entstanden ist, die jetzt auch nicht mehr einzufangen ist, führt auch dazu, dass es Chancen dadurch gibt und sich ermöglicht. Und ich bin voll auf deiner Seite, dass Europa viel enger zusammenrücken muss und auch zusammenrücken wird und dann eben den Gegenpol bilden kann, der sich dann wieder in neue Verhandlungen begeben kann, um den gordischen Knoten irgendwie aufzulösen. Also dann teile ich den Optimismus, den du von mir mitgebracht hast, freue mich darüber und danke dir vor allen Dingen für deine Zeit. Mir unheimlich viel gebracht, ich habe unheimlich viel gelernt. Jetzt geht es darum, das Gelernte auch umzusetzen. Ich bemühe mich, das zu tun. Herzlichen Dank dafür, Matthias.
Und danke für die Einladung nochmal und es ist ganz einfach, die Umsetzung. Es ist einfach wirklich immer, wenn jemand etwas von dir möchte, halt nicht gleich Nein sagen und nicht gleich Ja sagen, sondern denken, okay, das ist eine Verhandlung, das wollen wir doch mal sehen. Um dann auch eine gewisse Leichtigkeit zu haben. Nicht Leichtsinnigkeit, ist besonders einfach eine gewisse Leichtigkeit, um zu sagen, okay, ich höre es mir einfach mal an und dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Und verhandeln lernt man durch Verhandeln und nicht durch Bücher lesen, sondern tatsächlich durch das ständige Ansprechen von Konflikten. Und allen, die jetzt zuhören, viel Spaß dabei.
Ja, vielen Dank für die Erkenntnisse. Ich werde es umsetzen und berichte dann, wie die Erfahrungen sind.
Freue mich drauf. Danke dir.
Danke, Matthias.
Danke.
Eine Produktion von Faux Professionnel.